Ich habe heute eine Person zu Gast, die auch schon mal erwähnt wurde in den vorherigen Folgen und bei der die bisherigen Themen ein bisschen zusammenlaufen, wenn wir über Identität sprechen, über den Paritätischen Wohlfahrtsverband, über Schule, Bildung, Erwerbslosigkeit. All diese Themen bündelt meine Fachperson der heutigen Episode sehr gut zusammen. Und eine kleine Hausmitteilung, bevor es zur Episode geht. Ich werde diesen Podcast aufgrund des Arbeitsaufwands leider nicht mehr wöchentlich erscheinen lassen können. Das war eine sehr ambitionierte Vision von mir, die sich leider mit den Gegebenheiten gerade nicht erfüllen lässt. Und das heißt, bis Episode 10 erscheint Klassenarbeit noch wöchentlich. Wir sind mit dieser Episode jetzt bei Episode 8 und danach kommen die neuen Episoden in unregelmäßigen Abständen. In welchem Zeitraum das sich bewegen wird, darüber mache ich mir später Gedanken und ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Und damit erstmal viel Spaß mit der 8. Episode. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Und ich habe heute eine Gästin. Wie heißt du?
Frances.
Hi. Frances? Nachname?
Sieg.
Genau, ich habe heute quasi eine Koryphäe zu Gast im Podcast. Zumindest eine der, ja, weiß ich nicht, also du hast echt Reichweite gerade oder bekanntesten, zugehörtesten Stimmen. Mareike Kaiser, die ich auch zu Gast hatte, meinte, eine der klügsten Stimmen, was das Thema angeht. Und wir starten diesen Podcast immer mit einer eigenen Vorstellung, im Prinzip der Robin-Runde. Das heißt, du stellst dich vor, wie Robin ein Passepartout das tun würde, breitbeinig, Erfolge hochkochend, protzend, wie, weiß ich nicht, in einem DAX-Unternehmen jemand sich vorstellen würde und kleinere Erfolge auch ganz, ganz groß aufbläst. Und ich würde dich bitten, dich so selber vorzustellen.
Ah, ja, das ist immer ein bisschen ungewohnt, so wie die meisten cis-männlichen Wissenschaftler das machen würden, ja. Also, wie gesagt, ich bin Frances Sieg. Ich habe eine Professur für soziale Arbeit mit Schwerpunkt Demokratie und Menschenrechtsbildung an der TH Nürnberg. Es ist eine forschungsorientierte Professur. Das heißt, ich habe natürlich auch Lehre, aber eben auch viel Zeit für Forschung zum Thema politische Bildung, Antidiskriminierungspädagogik und menschenrechtsorientierte soziale Arbeit. Und ich bin seit 2009 in der politischen Bildungsarbeit tätig. Also ich bin tatsächlich direkt mit 19 eingestiegen an Anne-Frank-Zentrum hier in Berlin ins freie pädagogische Team und habe damals ganz viel Bildungsarbeit gemacht mit Schulklassen, mit LehrerInnen zur NS-Geschichte und habe dann in den darauffolgenden Jahren in unterschiedlichen Jugendbildungsstätten gearbeitet, auch in der Erwachsenenbildung und bin jetzt seit fast 10 Jahren eben mit dem Schwerpunkt Klassismus in der Antidiskriminierungspädagogik tätig und habe auch tatsächlich sehr viel dazu publiziert. Also bei mir sind jetzt 6 Bücher erschienen, 2 davon sind Sammelbände zum Thema Klassismus. Einer erscheint jetzt im Oktober, Klassismuskritik und soziale Arbeit, spezifisch zu unterschiedlichen Feldern der sozialen Arbeit. Da schreiben auch wieder ErfahrungsexpertInnen mit, die zum Beispiel wohnungslos sind und aktivistisch unterwegs oder in der Erwerbslosenbewegung. Ich habe auch, ja, glaube ich, jetzt 30 Fachartikel zu ganz unterschiedlichen Feldern. Also genau, das ist schon auch der Grund, warum ich viel natürlich eingeladen werde, weil es einfach viele unterschiedliche Publikationen sind, Bereiche. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Also ich habe zu Sorgearbeit in trans- und nicht-binären Räumen promoviert, also bewege mich auch an der Grenze eigentlich von Geschlechterforschung, Klassismusforschung und menschenrechtsorientierter sozialer Arbeit.
Wie war diese Runde jetzt für dich?
Also ich meine, da ich schon oft in, also ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt, weil ich auch natürlich versuche, für die Themen, die ich wichtig finde, auch Gelder zu akquirieren, Stellen zu schaffen, Forschungsprojekte einzuwerben. Da sitze ich halt oft in Runden mit. Und ich habe ja mit 36 den Ruf auf die Professur bekommen und ich sitze halt oft in Runden mit anderen WissenschaftlerInnen, die 10 bis 20 Jahre älter sind, aus dem bürgerlichen Hintergrund teilweise kommen, cis-männlich. Und da habe ich mich schon, also ich habe das jetzt schon auch gelernt mittlerweile, mich da so zu platzieren.
Also dir
weil
ist
das
gar
auch
nicht
manchmal fängt. Auch notwendig ist, weil man wird ja immer, also ich werde sehr oft unterschätzt, also ich werde eigentlich permanent unterschätzt in diesen Räumen. Unterschätzt werden kann auch einen Vorteil haben. Man kann halt immer sehr viel Wissen ansammeln und dann so von hinten rum. es hat auch ein paar Vorteile, aber es ist mir jetzt in den letzten Wochen schon wieder super viel passiert, dass ich extremst unterschätzt werde.
Magst du ein Beispiel geben?
Also, wenn ich auf eine Tagung fahre, es mehrmals erwähnt wird, dass ich eine Professur habe und trotzdem so Professorinnen aus bürgerlichem Hintergrund, die älter sind, mich trotzdem beim Essen dann 10-mal fragen, wozu ich denn promoviere aktuell. Mhm. Also es ist einfach der Status, den ich nun mal jetzt habe, der wird also von vielen Leuten dann einfach nicht anerkannt. Also ich dachte immer, mit dem Titel hört es dann auf, aber geht am Ende doch sehr viel um, wie man aussieht, wie man auftritt, wie man spricht und auch Alter. Und wenn da mehrere Faktoren zusammenkommen, dann wird man halt permanent unterschätzt. Deswegen habe ich das jetzt schon manchmal gelernt, in Runden dann auch so bestimmt Sachen zu sagen, wo dann Leute auch so ein bisschen teilweise einen Schock kriegen oder weil die Leute behandeln auch dementsprechend. Also Leute behandeln mich dann vielleicht eher auf eine Art, man wird dann vielleicht eher ignoriert oder gar nicht beachtet und Leute, die sehr elitär denken und Leute sofort einsortieren in Positionen, die sind dann auch immer sehr irritiert und dann entgleist denen wirklich das Gesicht und die sind, also es wirkt irgendwie, sorgt auch ein bisschen zu Verwirrung, deswegen mache ich das auch ganz gerne. Aber ja, also es finde ich trotzdem unangenehm, also ich finde es eigentlich sinnlos, wozu man sich überhaupt mit diesen ganzen Titeln und Themen, also es ist eigentlich nicht das, was ich gerne mache, aber ich mache es halt, wenn ich denke, ich möchte gerne neue Räume aufbauen, neue Stellen schaffen, für mehr Diversität in der Wissenschaft sorgen. Das geht am besten über Stellen, Projekte einwerben und dann mache ich das halt. Und es ist natürlich auch wichtig, die Expertise von Leuten auch sichtbar zu machen. Also ich versuche es auch vor allem auch bei anderen Menschen zu machen, bei Leuten, die da im System noch gar nicht so anerkannt werden oder noch nie wurden, deren Wissen auch sichtbar zu machen und anzuerkennen. Aber zum Beispiel in Bayern ist da sind immer noch 82% der Professuren mit Cis-Männern besetzt und oft auch sehr mehrfach privilegiert. Da ist man halt dann oft in solchen Räumen, wo man nicht so wirklich ernst genommen wird und ein bisschen unterschätzt insofern. Also ich finde es immer noch unangenehm, aber genau. Ich mache es dann trotzdem. Und ich finde es eigentlich, wenn andere Leute sich so vorstellen, wo ich denke, wow, die haben schon so viel geschafft und machen echt coole Sachen, da finde ich das auch gar nicht so komisch, also da finde ich es eigentlich immer gut.
Normalerweise gehe ich bei meinen GästInnen jetzt direkt in die Biografiearbeit, also rede mit ihnen über ihren Werdegang und was sie alles erlebt haben und so weiter. Jetzt habe ich mit dir eine Fachperson sitzen, die sich sehr viel eben mit Klasse und Klassismus beschäftigt. Von daher würde ich diesen Teil vielleicht tatsächlich deswegen skippen und zum Inhaltlichen kommen. Du hattest es gerade schon angesprochen mit dem Titel, mit der Professur, stellst du dich auch so vor?
Es kommt halt auf den Kontext drauf an.
Also du benutzt das quasi schon, es ist für dich quasi ein Machtinstrument, so in gewisse Räume zu gehen und dann sich dadurch Respekt zu verschaffen?
Naja, zum Beispiel, jetzt wurde ja sozialer Status im Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz mit aufgenommen. Also Berlin ist das erste Bundesland, wo Klassismus auch als Diskriminierungsform anerkannt wurde. Und im Hintergrund, damit solche Veränderungen passieren, braucht es halt sehr viele Menschen, die sich dafür einsetzen. Und wenn wir uns die Reformen anschauen vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, die AGG-Reform, da wird ja auch darüber gesprochen, ob man soziale sozialen Status, soziale Herkunft mit reinnimmt. Aber es gibt sehr viele andere Gruppen und auch sehr viele GegnerInnen, die das nicht wollen. Und wenn man dann die Macht, die man auch hat, nicht nutzt für solche Themen, dann ist es auch wirklich schade, weil es ist einfach so beim Thema Klassismus, dass Menschen zum Beispiel von der Erwerbslosenbewegung, von Wohnungslosenvertretung, die werden oft für solche Entscheidungsprozesse gar nicht, die werden da nicht eingeladen. Und insofern versuche ich schon, die Macht, die ich auch habe, auch für positive Veränderungsprozesse einzusetzen und nicht dann mich zu verstecken. Und genau, die kann positiv genutzt werden, die kann negativ genutzt werden. Ich finde, man muss seine Titel und so nicht heraustragen, wenn es nicht notwendig ist. Und ich stelle mich auch öfter so vor, einfach, dass ich Hochschullehrerin bin oder Lehrer an einer Hochschule, dann denken die Leute meistens überhaupt nicht, dass ich eine Professur habe, sondern dass ich halt irgendwie einen Lehrauftrag habe oder, also das wird dann auch nicht in den Mittelpunkt gestellt, aber wenn ich irgendwo sitze, wo es darum geht, dafür zu plädieren, dass Klassismus stärker anerkannt wird in der Gesetzgebung, in der Forschungslandschaft, dann würde ich das auf jeden Fall auch betonen, weil sonst hat man noch weniger. Es ist leider einfach so, dass die meisten Strukturen extremst klassistisch funktionieren. Und dass es auch nicht genug Verbündete gibt, keine große Lobby für das Thema. Und da sollte man schon die Möglichkeiten, die man hat, auch nutzen.
Und das ist die perfekte Überleitung. Und es ist wahrscheinlich die Frage, die dir zu Anfang immer ewig gestellt wird. Was ist Klasse und was ist Klassismus? Oder wie verstehst du das?
Klassismus beschreibt eine Diskriminierungsform, ähnlich wie Rassismus oder Sexismus, aber bezieht sich eben auf die Diskriminierung entlang von Klassenherkunft oder Klassenposition. Es gibt auch so ein bisschen eine neutralere Formulierung, die heißt dann Diskriminierung entlang von sozialer Herkunft, sozialem Status. Das ist eben auch die Definition, die zum Beispiel im Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz genutzt wird. Ich persönlich finde es auch gut, von Klasse zu sprechen und von Klassenposition, Klassenherkunft, weil unsere Gesellschaft sehr unzugänglich ist, weil wir auch wissen, dass immer mehr Vermögen vererbt wird. Die Klassengrenzen werden immer undurchlässiger. Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich wird immer größer. Daher finde ich es auch gut zu fragen, zumindest ob wir nicht wieder in einer Klassengesellschaft leben. Und Klasse als Begriff beschreibt vor allem die Verteilung von Ressourcen, also zum Beispiel von ökonomischem Kapital, Vermögen, Eigentum, Einkommen, die Ungleichheit dazwischen, die Verteilung, aber auch sogenanntes kulturelles Kapital, also zum Beispiel formelle Bildungsabschlüsse, Zugänge zu Bildung, soziales Kapital, Vitamin B, Netzwerke. Also Klasse ist mehr ein Begriff, der auf die gesamtgesellschaftliche Verteilung eingeht von Ressourcen und Ungleichheit beschreibt. Und bei Klassismus geht es dann eben um die ganz konkreten Diskriminierungsverhältnisse.
Danke für diese sehr knackige Zusammenfassung. Das ist top. Du hattest es ja selber auch erwähnt, du publizierst dazu. Du hast mehrere Bücher geschrieben. Ich habe dein aktuellstes Buch Klassismus überwinden leider zu Hause vergessen. Aber ja, den Vorgängerband oder deine Vorgängerschrift Zugang verwehrt, keine Chance in der Klassengesellschaft, wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert. Bei Atrium erschienen und das Neueste ist bei Unrast. Klassismus überwinden, Wege in eine sozial gerechte Gesellschaft. Ich hatte das Gefühl, dein neuestes Buch ist eher so eine Art Fibel, so eine kleine, so eine Handreichung, ne, kompakt und sehr, sehr zugänglich. Und mir ist aber bei beiden aufgefallen, beispielsweise, Friedrich Engels und Karl Marx kommen nicht vor. Hast du das bewusst so gehalten?
Ja, weil die marxistische Klassentheorie und Klassismusforschung, die haben zwei komplett unterschiedliche Geschichten und also sie stammen aus ganz unterschiedlichen Kontexten und haben auch einen ganz unterschiedlichen Blick auf die Welt und lassen sich eigentlich schlecht verbinden. Also ich finde marxistische Klassentheorie sehr legitim, sehr wichtig, aber es ist wirklich was ganz anderes, als mit dem Begriff Klassismus zu arbeiten oder sich in der Klassismusforschung zu verorten. Es sind ja auch eher dünnere Bücher, es ist ja auch keine Einführung in die soziologischen Klassentheorien, sondern es geht eben um Klassismuskritik und das würde es so ein bisschen sprengen, dann ganz ausführlich auf marxistische Klassentheorie einzugehen. Klassismusforschung oder Klassismuskritik ist ja ganz eng verbunden mit feministischen sozialen Bewegungen. Also wurde vor allem von lesbisch-feministischen AkteurInnen, auch von rassismuskritischen AkteurInnen in der Frauen-Lesben-Bewegung entwickelt. In Deutschland waren das zum Beispiel die Prolo-Lesben, also Lesben aus proletarischem Hintergrund, die sich zusammengeschlossen haben in den 1980ern, 1990er im Gruppen gegründet haben, sich ausgetauscht haben, Umverteilungskonten aufgebaut haben. Und die haben ganz maßgeblich diese Auseinandersetzung geprägt. Oder auch das Buch Scheidelinien, das ist ja 1988 erschienen in Deutschland. Da wurde ja auch der Begriff Klassismus schon verwendet. Und daher lässt sich das eigentlich nicht so gut zusammenbringen. Also ich würde es auch nicht gegeneinander diskutieren. Also ich finde es auch falsch, permanent zu diskutieren, was ist die bessere Theorie, weil die sich andere Dinge anschauen und sich brauchen auch gar nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Aber sie gehen auch nicht so gut zusammen. In der marxistischen Klassentheorie, da wird Klasse auch aus meiner Perspektive viel zu grob gedacht. Also da geht es ja hauptsächlich darum, wer muss die eigene Arbeitskraft verkaufen, wer besitzt Produktionsmittel. Da wäre dann beispielsweise eine Professorin, eine marxistische Professorin, die sehen sich auch oft als Teil der Arbeiterinnenklasse. Also die würden Professur beispielsweise auf die gleiche Ebene stellen wie jemand, der die als Reinigungskraft arbeitet oder generell im Niedriglohnsektor. Und das ist halt beim klassismuskritischen Ansatz geht es wirklich auch darum, die ganzen Unterschiede zu betrachten, Ausschlüsse, die sich auch in diesen unterschiedlichen Klassenfraktionen zeigen. Und man geht viel feiner auch rein in Abgrenzungsmechanismen, Ausgrenzung. Also es gibt auch ein paar Konfliktpunkte und einer ist eben, wie differenziert schaut man sich die Klassenfraktionen an. Deswegen, ich arbeite eher mit den Ansätzen von dem Soziologen Pierre Bourdieu, aber es gibt auch interessante aktuelle empirische Klassentheorien, zum Beispiel von Klaus Dörre von der Universität Jena, die finde ich ein bisschen passender.
Das ist ja eigentlich ganz interessant, weil in der Einleitung wirklich dein erster Satz lautet, im deutschsprachigen Raum wird wieder über soziale Ungleichheit gesprochen. Der Klassenbegriff feiert ein Comeback. Das heißt, eigentlich ist es gar kein Comeback, wie du es nutzbar machst in der Debatte oder wie du Klasse und Klassismus verwendest.
Also was ich schon wichtig finde, Klassismus ist kein neuer Begriff, der jetzt in den letzten Jahren erfunden wurde und irgendwas anderes ersetzen will oder ergänzen, sondern es ist ein sehr alter Begriff, der eben vor allem in der feministischen lesbischen Bewegung verwendet wurde und aber ignoriert wurde im Mainstream und die Publikationen wurden auch gar nicht breit diskutiert und jetzt wird halt so getan, als wäre es irgendwie ein neuer Begriff, obwohl es den Begriff auch schon lange gibt und der auch jetzt nicht versucht, irgendwelche anderen Begriffe zu verdrängen. Er ist einfach durch auch soziale Bewegungen wie die Erwerbslosenbewegung, ich bin armutsbetroffen, die ganzen Arbeiterkinderreferate, die sich gründen, dann auch wieder mehr in den Fokus geraten.
Man merkt ja, du denkst das Thema ganzheitlich mit. Also es ist nicht nur soziale Ungleichheit, sondern andere diskriminierende Faktoren, Mechanismen auch noch dabei. Und also was mir oft dann begegnet ist, okay, wir haben jetzt zum Beispiel einen Blog, das ist Feminismus, die Benachteiligung von Frauen oder von weiblich gelesenen Personen. Und dann gibt es Rassismus, also von rassifizierten oder ja von Rassismus betroffenen Personen. Und jetzt kommt nochmal Klasse und da wird ganz oft, also es steht im Raum, hey Klasse, ist das jetzt eine neue Identität? Spielt das da mit rein? Wie siehst du diese Debatte?
Ich glaube, da gibt es immer sehr viele Missverständnisse und es wird oft nur so sehr oberflächlich sich mit Klassismus zum Beispiel als Konzept auseinandergesetzt. Also es geht ja zum einen um die Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft und da schauen wir uns an die Situation von Arbeiterkindern beispielsweise im Bildungssystem oder von Menschen aus armutsbetroffenen Familien und die Forschung zeigt, dass im deutschen Bildungssystem die Möglichkeit zum Beispiel Abitur zu machen oder zu studieren ganz maßgeblich von der Klassenherkunft abhängt und die neue IGLU-Studie hat gezeigt, dass Arbeiterkinder wirklich eine sehr viel höhere Leistung erbringen müssen wie AkademikerInnenkinder, um eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Und auch die Situation zum Beispiel von CareLeaverInnen, also Menschen, die in Pflegefamilien aufwachsen, in der Jugendhilfe, das wäre so ein Aspekt von Klassenherkunft. Und bei sozialem Status oder Klassenposition, da geht es um Diskriminierung von armutsbetroffenen Menschen, speziell erwerbslosen Menschen, wohnungslosen Menschen, auch Menschen ohne Bildungsabschlüsse, Menschen zum Beispiel, die inhaftiert sind. Ich forsche viel zur Überschneidung von Psychiatrieaufenthalten und Klassismus. Und das ist auch schon eine ganz große Gruppe an Menschen. Und diese Diskriminierungsform muss man sich eigentlich alle auch nochmal unterschiedlich, also eigentlich müsste man da jeweils in die Tiefe gehen. Also Erwerbslosenfeindlichkeit hat auch eine ganz spezielle Geschichte, hat auch viel nochmal mit der Verfolgung der sogenannten Asozialen im Nationalsozialismus zu tun, unter dem schwarzen Winkel. Und auch Wohnungslosenfeindlichkeit ist da natürlich auch eng mit verschränkt. Und deswegen diese ganzen Debatten rund um Identitätspolitik. Ich glaube, das richtet sich sehr stark auch gegen sogenannte KlassenübergängerInnen oder soziale AufsteigerInnen und gegen die Selbstorganisierung von Arbeiterkindern, aber nimmt diese ganzen anderen Aspekte, gerade die ganze Frage von Klassenposition, eigentlich total raus und verkürzt die ganze Debatte ziemlich.
Du hattest letztens ein Interview für Deutschlandfunk Kultur gegeben. Und ich habe es mir leider noch nicht anhören können, aber ich habe die Beschreibung dazu gesehen und ich zitiere das mal hier kurz. Benachteiligung hat Frances Seeg selbst erlebt. Seeg stammt aus prekären Verhältnissen und hat den Aufstieg zur Professur geschafft. Und da greift diese Beschreibung auch wieder diese Aufstiegsidee auf, die du selber kritisierst. Was hältst du davon, dass du so vorgestellt wurdest und warum kritisierst du dieses Bild des Aufstiegs?
Es geht mir oft so, dass ich es kritisiere im Interview und dann werde ich trotzdem so vorgestellt. Ich meine, was ich dann irgendwie wieder schön finde, ich habe sehr viele E-Mails bekommen, auch von vielen Arbeiterkindern oder Menschen, die auch in Armutsverhältnissen aufgewachsen sind, die mir dann so ihre Lebensgeschichten nochmal geschrieben hatten und die das, also es hat, glaube ich, schon was Empowerndes. Daher finde ich das irgendwie auch immer ganz schön, das sichtbar zu machen. Und weil natürlich anders hätte man mich vielleicht auch einfach nur als Expertin für das Thema vorgestellt, ohne irgendeinen persönlichen Bezug. Das ist dann auch immer schade, weil dann diese biografische Auseinandersetzung dann auch fehlt. Und es ist natürlich, wird da so eine starke Wertung mitgemacht. Also dass es irgendwie etwas geschafft zu haben, dass es auf jeden Fall was Besseres ist, wie wenn man in der Klasse bleibt, aus der man kommt. Ja, es wird natürlich auch die eigene Herkunft irgendwie auf ein paar Aspekte reduziert und es ist halt auch immer die gleiche Erzählung. Also es gibt da wenig Kreativität, die Sachen auch mal ein bisschen anders zu erzählen. Aber ja, ich glaube trotzdem sind diese Geschichten auch wichtig. Also gerade auch für jüngere Menschen, die auch aus ähnlichen Hintergründen kommen, die dann denken, ah okay, aber man kann trotzdem vielleicht auch eine Professur bekommen. Das ist nicht komplett alles determiniert und verschlossen. Und insofern stehe ich dem so ein bisschen ambivalent gegenüber. Also ich sehe positive Aspekte da dran, aber es ist natürlich auch sehr wertend. Und
ich wollte nämlich gerade fragen, weil wie gehst du damit um, dass deine eigene Geschichte dann quasi genommen wird, instrumentalisiert wird sozusagen, um zu sagen, naja, man kann das ja auch schaffen, beziehungsweise, dass durch deinen Werdegang diese Erzählung forciert wird von, es gibt Aufstiege oder man kann diese Sprossenwand, die auch öfters in deinen Büchern oder in den Sammelbänden, die du auch mit rausgegeben hast, kritisiert wird, dieses Bild. Wie kann man dem entgegenwirken? Weil es, ich meine, bei uns, also ne, ich selber auch bin Aufsteigerin sozusagen, wenn man den Begriff verwenden möchte. Ich komme aus einer ArbeiterInnenfamilie und bin studiert. Persönlich sitze da und denke mir nur, boah, ich will eigentlich nicht dieses Bild feeden von, da hat es jemand wieder geschafft oder aus prekären Verhältnissen raus. Ich lebe immer noch in prekären Verhältnissen, wenn man sich das vom Einkommen her anschaut. Und wie könnte man besser damit umgehen?
Ich meine, du bist ja die Journalistin, du weißt wahrscheinlich, du weißt vielleicht mehr, was man da machen kann. Journalismusbetrieb, da mal ein paar andere Narrativen reinzubekommen, weil ich manchmal schon das Gefühl habe, ich kann da wenig machen, wie ich, also ich sage die einen Sachen im Interview, es wird trotzdem so geframed. Da sehe ich meine Möglichkeiten ein bisschen begrenzt, weil ich da nicht in dem Interview gesagt habe, dass ich, also ich habe die Begriffe und diese Narrative nicht so verwendet. Ich persönlich, also ich verwende den Begriff KlassenübergängerIn, das ist eine Alternative zum sozialen Aufstieg und ist ja sehr viel neutraler formuliert, sagt nicht, das eine ist jetzt besser wie das andere, sondern beschreibt einfach die Tatsache, dass man sich von der Klasse wegbewegt hat, in die man hineingeboren wurde. Und es gibt zum Beispiel die Studie von Chantal Jacquet, also die hat sich unterschiedliche KlassenübergängerIn angeschaut und auch gezeigt, dass es auch mit Verlust verbunden ist, mit sehr vielen negativen Aspekten und teilweise die Erfahrung von Verlust für Menschen auch überwiegt. Also, dass es tatsächlich nichts ist, was Leute immer als sehr positiv erfahren und auch mit sehr vielen Herausforderungen und Hürden einhergeht. Und daher, ja, es gibt auch Alternativbegriffe. Brigitte Theisse und Bettina Aumeier, die sprechen ja von Klassenreise. Ich verwende diesen Begriff KlassenübergängerInnen oder Transclass nach Chantal Jacquet und da werden Leute auch schon neugierig oder fragen nach, warum wir jetzt nicht von sozialem Aufstieg sprechen und was Also da kann man halt immer mit Sprache natürlich viel machen. Welche Begriffe verwendet man? Wie redet man über die Themen?
Du hast in deinen Büchern das auch thematisiert, dass Sprache ein wirkvolles Instrument ist. Und hast du in deinen Büchern das auch bewusst möglichst zugänglich gehalten, also einfachere Sprache verwendet? Ist das für dich auch ein Instrument, um das zugänglicher zu machen, um darüber zu sprechen?
Also mit den Ansätzen von Pierre Bourdieu und Chantal Jacquet setze ich mich schon recht viel auseinander und auch mit den Ansätzen von Didier Ribon, da findet man schon einige Auseinandersetzungen, aber ich finde auch die Arbeiten von Bell Hooks besonders wichtig, wenn es um Klassismus geht. Also sie hat ja auch explizit sich mit Klassismus beschäftigt als Diskriminierungsform, auch in der Verwobenheit mit Sexismus und Rassismus und auch was das für Bildungskontexte bedeutet und auch natürlich die ganzen Schriften von FeministInnen, von den Prololesben. Oh nein, jetzt hat es nochmal geklickt. Also für mich sind auch die ganzen Schriften von den Prololesben, von queer-feministischen AkteurInnen aus sozialen Bewegungen wichtig in der Auseinandersetzung. Ich zitiere auch immer viele Menschen, die selbst ErfahrungsexpertInnen sind und keinen Klassenübergang gemacht haben. Also beispielsweise Akteurinnen aus der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, die schreiben auch echt viel zu dem Thema oder von erwerbslosen Initiativen. Zum Beispiel von BASTA, also in dem Sammelband Solidarisch gegen Klassismus. Da haben wir auch viele Beiträge drin von Menschen, die jetzt nicht im akademischen Betrieb oder journalistischen Betrieb sind, sondern als Selbsthilfegruppen, selbstorganisierte Gruppen sich den Themen widmen. Also ich bringe eigentlich schon unterschiedliche Personen zusammen. Also sowohl Didier Ribon hat was zu dem Thema zu sagen, aber eben genauso die Erwerbsloseninitiative BASTA aus Berlin. Und ich versuche das auch nicht zu hierarchisieren, sondern die haben beide ihre jeweilige Expertise. Ja. Du hattest noch die Frage mit der Sprache gestellt. Also ich glaube, ich schreibe generell zugänglich. Also auch meine Doktorarbeit, DoktorInnenarbeit, Care transformieren. Also es ist ja eine ethnografische Studie zu trans- und nicht-binärer Sorgearbeit. Die habe ich auch so geschrieben, vielleicht an manchen Stellen vielleicht ein Tick komplizierter, aber immer noch so, dass sich der Großteil der Arbeit auch gut lesen lässt für Menschen, die nicht in diesem akademischen Fachdiskurs drinstecken. Ich möchte gerne, dass das Wissen, was ich produziere oder an dem ich arbeite, dann auch für alle Menschen, die das Thema interessiert, zugänglich ist und nicht extra übersetzt werden muss. Es ist auch nicht notwendig, also wissenschaftlich zu arbeiten, zu schreiben, bedeutet nicht total unverständlich zu schreiben. Wissenschaftliches Arbeiten zeichnet sich ja eher dadurch aus, dass man eine neue Forschungsfrage entwickelt, eine Forschungslücke bearbeitet und zitiert, also angibt, aus welchen Quellen das Wissen stammt und nicht irgendwas einfach übernimmt und behauptet, das wäre das eigene Wissen. Also das ist eigentlich, was Wissenschaftlichkeit ausmacht, aber nicht sehr unverständlich zu schreiben.
Meinst du, das ist ein Faktor, ein klassistischer Faktor?
Auf jeden Fall, da geht's halt so um, also da gibt's jetzt wieder einen Fachbegriff für Distinktion, so von Pierre Bourdieu, Abgrenzung, da geht es, Sprache dient ganz klar der Abgrenzung im Wissenschaftsbetrieb gegenüber anderen sozialen Klassen, also gerade an, ich arbeite ja an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, also oder sogenannte Fachhochschule, wo wir versuchen, ganz viel gemeinsam mit Menschen aus der Praxis, aus der sozialen Arbeit zusammen zu forschen, zu schreiben. Die Trennung nicht so da ist, aber gerade an Universitäten geht es eben ganz klar um Abgrenzung gegenüber Menschen aus der Arbeiterinnenklasse oder anderen Klassen und sich auch als was Besseres, als besonders intellektuell auch hervorzuheben. Und es ist auf jeden Fall ein Ausschlussmechanismus und Sprache ist ein Machtinstrument, um Türen zu verschließen und also dem Begriff Uni-Bluff dahinter, also oft ist auch gar nicht so viel dahinter. Ich glaube, die meisten Dinge kann man auch sehr viel zugänglicher ausdrücken, aber viele haben es dann auch irgendwann verlernt und können das nicht mehr so gut.
Da ergibt sich bei mir die Frage eben auch mit Ausschlussmechanismen, das heißt auch Zugänge. Wo sind Schranken, wo sind Zugänge verschlossen, wo wird gegatekeept sozusagen? Und mir ist gerade der Gedanke gekommen, weil du meine Funktion als Journalistin auch angesprochen hast. Du als Professorin und ich als Journalistin, man hört uns zu. Also wir sind sprechfähig, beziehungsweise wir können unsere Inhalte raus in die Welt senden. Leute hören uns zu, weil wir so einen ExpertInnen-Status bekommen. Und gleichzeitig die, eben die von Klassismus betroffen sind, sind ja meistens nicht sprechfähig. Also ihnen wird kaum zugehört, ihnen wird kaum Raum eingeräumt, beziehungsweise wenn über sie gesprochen wird, dann mit einem Framing, was du erwähnt hast, das armenfeindlich ist, das ja sehr negativ besetzt ist. Du hattest beschrieben, der Widerstand gegen soziale Ungleichheit ist so schwach wie noch nie. Und wie kannst du dir das erklären, dass in Zeiten gerade, wo es sehr spürbar ist, in denen, ich weiß nicht, also ich laufe jeden Morgen hier an einem Späti vorbei, der hat dann die BZ und die Bild natürlich dann hier als Schild dann und jede Schlagzeile gerade geht ums Bürgergeld, also ein sehr soziales Thema. Es ist da, aber warum ist dieser soziale Widerstand so gering?
Ja, du sprichst erstmal ein wichtiges Thema an mit dem der aktuellen Bürgergeldhetze, weil das nimmt gerade wirklich zu. Also ich beschäftige mich ja viel mit Erwerbslosenfeindlichkeit, da ändern sich immer die Begriffe. Zu meiner Kindheit, Jugend war es noch Sozialhilfe oder Sozialhilfefamilien.
Hartz IV.
Sozialhilfefeindlichkeit, dann kam Hartz IV und dann gab es so die ganzen Klischees, Vorurteile, Hetze gegenüber Hartz-IV-BezieherInnen. Jetzt hat sich der Begriff wieder verändert oder die Bezeichnung für die Sozialleistung. Und jetzt ist es eben die BürgerInnen-Geldhetze. Aber gerade gibt es eine enorme, also sehr viele Kampagnen von konservativer Seite, rechtspopulistischer Seite gegen BürgerInnen-GeldbezieherInnen. Und es ist eben das immer die gleiche Erzählung. Die seien angeblich faul, hätten keine Lust zu arbeiten, würden sich nicht richtig anstrengen. Und jetzt wurde ja gerade auch, und es sind auch immer mehr Leute im BürgerInnengeldbezug, die eigentlich Vollzeit arbeiten im Niedriglohnsektor, aber das nicht zum Leben reicht und die dann aufstocken. Und es wird natürlich gerade auch sehr genutzt von rechter Seite, rechtspopulistischer Seite, um auch zu spalten und einfach um Stimmen auch zu erhalten. Und also Klassismus ist da schon ein großes Thema, dass ganz viele sich eben nach unten abgrenzen wollen. Auch in der Arbeiterinnenklasse gibt es ja sehr viele Vorurteile gegenüber BürgerInnen-GeldbezieherInnen. Und das ist so ein Thema, was einfach, ich glaube, es hat auch wirklich immer noch viel mit der Verfolgung von sogenannten asozialen Menschen im Nationalsozialismus zu tun. Unter der sogenannten Aktion Arbeitsscheu Reich wurden dann ja auch Menschen in Konzentrationslager gebracht und ermordet. Und das waren ja auch Menschen, denen sogenanntes arbeitsscheues Verhalten unterstellt wurde. Auch viele wohnungslose Menschen, SexarbeiterInnen, BettlerInnen. Eine Opfergruppe vom Nationalsozialismus, die wenig Anerkennung erhält, wo es wenig Gedenkstätten gibt, oft selbst organisiert, wie zum Beispiel von der Uckermarkt-Initiative. Und diese Begriffe asozial oder arbeitsscheu, die werden ja auch in der Form heute noch verwendet. Oder diese Bilder mit den Taugenichtsen zum Beispiel gab es ja auch vor einiger Zeit in der Debatte. Oder jetzt gerade geht es ja auch immer um die sogenannten Totalverweigerer. Also dieses Bild der angeblich arbeitsscheuen Menschen als Feindbild, was sehr stark verbreitet ist in der Gesellschaft. Also man weiß von der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass klassistische Einstellung, insbesondere Hass gegen erwerbslose Menschen, wirklich genauso verbreitet sind wie rassistische Einstellungen. Und das ist auch so ein bisschen ein Kitt, der ganz viele Menschen leider vereint, egal wo ich bin. Also ich gebe auch sehr viele Fortbildungen in unterschiedlichen Kontexten und BürgerInnen-Geldhetze ist wirklich sehr weit verbreitet in allen möglichen Kontexten und daher, die meisten Menschen haben so viele klassistische Einstellungen, die sie noch nicht mal reflektiert haben und es ist natürlich auch jetzt für die Bewegung, wie ich bin armutsbetroffen oder Erwerbslosenbewegung, sehr schwer, sich zu organisieren, weil die Räume fehlen, die Ressourcen fehlen, die Unterstützung fehlt und dass viele haben ja auch mit Krankheiten zu kämpfen oder mit Pflegeverantwortung. Es ist einfach recht herausfordernd.
Wie können wir dann von einer Bewusstseinsbildung, also indem wir darüber reden, indem wir Narrative nicht entlarven, weil ich finde, entlarven ist so, ja okay, was passiert dann, aber also richtig stellen oder anprangern. Wie können wir von so einer Bewusstseinsbildung, dass zum Beispiel diese Bürgergelddebatte einfach hetzerisch ist, dann zum Handeln kommen, wie wir Klassismus dann entgegentreten können?
Ja, ich meine, es gibt ja schon Versuche. Also man sollte sich zum Beispiel einsetzen für eine Erhöhung des BürgerInnengelds. Und da kann man dann einfach schauen, was die Sozialverbände fordern, zum Beispiel der Paritätische ich finde den Paritätischen Sozialverband immer recht wichtig. Also die geben ja immer den Armutsbericht heraus und stellen auch klare Forderungen aus ihrer Perspektive, auch aus der Perspektive der sozialen Arbeit, wie hoch das Bürgerentgelt sein sollte. Und die fordern eine ganz klare Erhöhung, während ja konservative, rechtspopulistische Kräfte das jetzt nochmal sehr stark kürzen wollen oder teilweise auch komplett abschaffen. Also die AfD will ja eigentlich Sozialleistungen größtenteils komplett abschaffen. Und da sich Forderungen anzuschließen, dann natürlich, ich finde es auch schon immer wichtig, bei sich selbst aber auch anzufangen, also nicht gleich in den Aktionismus zu gehen, sondern auch mal zu reflektieren, wie ist man dann selbst aufgewachsen, mit welchen Bildern von armutsbetroffenen Menschen, von reichen Menschen, von Klasse, von der Klassengesellschaft, wo kommt man eigentlich her, aus welcher Klasse kommt man selbst, wo ist man jetzt, mit welchen Vorurteilen ist man aufgewachsen, weil die eigentlich dann meistens noch heute auch wirken. Also wenn ich für LehrerInnen oder SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen Fortbildung gebe oder JustizvollzugsbeamtInnen, je nachdem, da schauen wir schon auch immer viel in die eigene Biografie, weil das ja natürlich auch wirkt bis heute. Und dann kann man natürlich Selbstvertretung unterstützen, also mal bei der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, die sind deutschlandweit organisiert, oder bei Straßenzeitungsmagazinen, Erwerbslosengruppen, Arbeiterkinderreferaten, die haben auch teilweise mit vielen Widerständen zu kämpfen, sich überhaupt zu treffen, Räume zu bekommen und da natürlich zu unterstützen und auch sich ja für eine stärkere Besteuerung von Vermögen oder Erbschaften einzusetzen. Es gibt ja auch mittlerweile Gruppen für vermögende Menschen, sich zu organisieren. Oder Menschen, die in den oberen 10% aufgewachsen sind, da kann man sich auch Gruppen anschließen wie TaxMeNow oder Resource Generation. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Ich beende den Podcast meistens mit der Frage, beziehungsweise ich greife dann meinen Untertitel auf, erlerntes Ankreiden. Und da frage ich meine Gästinnen immer, wenn es einen Hebel gibt, den sie betätigen könnten, einen spezifischen, um Klasse, also Klassismus entgegenzuwirken. Welcher wäre es? Und ich meine, wir haben jetzt schon ganz viel darüber, ich meine, das ganze Gespräch war ja schon dazu, aber gäbe es noch einen Punkt, den du gerne herausstellen würdest, was du da vor allem vom Erlernten, also in der Gesellschaft, in der wir uns jetzt befinden, da ankreiden würdest oder angehen würdest?
Es gibt halt so viele Punkte, wo man ja ansetzt. Also ich glaube, ein Thema, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist ja auch der ganze Bereich Gesundheitssystem. Und in Deutschland ist es ja so, dass armutsbetroffene Menschen im Durchschnitt 10 Jahre früher sterben wie vermögende Menschen. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo es dann wirklich um Lebenserwartung geht. Und bei wohnungslosen Menschen zum Beispiel ist die durchschnittliche Lebenserwartung, die liegt so bei 45 Jahren. Gerade, und das sind ja auch viele Personen, also ich bin ja im Kontext sozialer Arbeit verortet. Viele Menschen, die da NutzerInnen sind, sind wirklich mit einer sehr verkürzten Lebenserwartung konfrontiert. Und da auch, ich glaube, im ganzen Bereich Gesundheit, da müssten wir noch viel mehr machen. Auch ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen. Also unser Gesundheitssystem ist wirklich ein sehr starkes Klassensystem und sehr von Klassismus durchzogen. Wer bekommt überhaupt Zugang zu gesundheitlicher Versorgung, zu Vorsorge und natürlich auch der Wohnungsmarkt und bezahlbaren Wohnraum noch zu bekommen? Das ist eins der größten Themen aktuell. Also ich glaube, Wohnen und Gesundheit, das war auf jeden Fall in dem letzten Forschungsprojekt, wo ich psychiatrieerfahrene Menschen und Aktivistinnen interviewt habe, wo auch ganz viele armutsbetroffen sind. Und in Berlin beispielsweise ist es ganz oft so, wenn jemand einen Psychiatrieaufenthalt hatte, armutsbetroffen ist und dann erstmal ins betreute Wohnen zieht, muss die Person ihre Wohnung aufgeben, ihre eigene Wohnung, weil das dann nicht beides übernommen wird. Und für die Leute ist es so, dass die dann meistens gar nicht mehr in den regulären Wohnungsmarkt reinkommen, komplett aus der Stadt rausziehen müssen. Das sind so Themen, ich glaube, bezahlbaren Wohnraum, zugängliche Gesundheitsversorgung, die ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, die ganz wichtige Hebel sind, und natürlich das Bildungssystem. Und da fängt der Ausschluss ja schon in der Grundschule an. Deswegen müsste man auch ganz stark LehrerInnen schulen, in der Grundschule ihren eigenen Klassismus abzubauen. Und dafür würde es helfen, wenn bei der AGG-Reform sozialer Status mit einbezogen wird.
Herzlichen Dank. Das war die Episode mit
Frances Sieg.
Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Danke für die Einladung.
Und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn nicht, gebt mir gerne Feedback an feedback@klassenarbeit.info. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir trotzdem auch gerne Feedback unter der E-Mail-Adresse. Ansonsten, ohne eine E-Mail schicken zu müssen, hinterlasst den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens 5 Sterne. Und an dieser Stelle wieder auch Danke an das Medienlabor der GWK, an der UDK, die mir die Technik für diese ganzen Aufnahmen stellt. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass dieses kleine, feine, unabhängige Medienprojekt länger läuft, unterstützt mich und meine Arbeit gerne auf Steady unter steadyhq.com/klassenarbeit. Ich freue mich über jeglichen Betrag und kann wahrscheinlich ein bisschen entspannter produzieren, wenn im Hinterkopf nicht immer die Frage läuft, wie zahle ich meine Miete nächsten Monat? Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, alle Infos inklusive Shownotes findet ihr wie gewöhnlich unter klassenarbeit.info oder auf Insta unter dem Handle klassen.arbeit. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin eure Host Baoming Nguyen und wir hören uns nächste Woche. Ciao!